Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner Frank und Frei. Heute mit einer spannenden Folge. Und ich weiß, ich sag's immer, aber es ist wirklich heute auch ein Thema. Wow, ein großes Thema. Ein Thema, mit was sich mein Geist schon eine ganze Weile beschäftigt und was wirklich Einfluss auf uns alle hat. Und wo ich, ja, wo vieles auch noch gar nicht so wirklich erforscht ist, sondern ein Thema unserer Zeit. Das Thema, ich nenne es die Kalifornisierung. Und ich bin sogar immer noch am Überlegen, ob ich es nicht lieber Californication nennen mag. Um dieses Zitat von den Red Hot Chili Peppers reinzubringen, weil ich habe auch ein paar Songtexte heute dabei, die auch hier gut in das Thema reingehen. Es geht um Kalifornien und es geht darum, um die Kalifornisierung, das heißt um den Einfluss, den diese Region auf die ganze Welt, vor allem auf die westliche Welt, aber dadurch eben auf die ganze Welt hat. Und dieser Einfluss ist riesig und das soll heute das Thema sein, ne? Ich selber komme aus einer Generation, weißt du, ich bin noch aufgewachsen als Kind und als Jugendlicher in den 70er, 80er Jahren noch. Da war Kalifornien, das war so ein Synonym für Fortschritt, das war der Golden State. Das ist so der große amerikanische Traum. Da ist das Easy Living, das Wetter ist immer gut, dort ist Rock'n'Roll Lifestyle. Und das ist so, hat so eine Strahlkraft, die mich als Kind auf jeden Fall auch noch erreicht hat. Diese Idee, dass Kalifornien, dass dort das so das Paradies auf Erden ist. Ja? Und so wird es ja auch lange schon rübergebracht. Aber so in den letzten Jahren hat sich mehr und mehr dort mein Verhältnis dazu geändert. Ja? Ich habe ja schon einige Themen hier vorgestellt, die mit Kalifornien zu tun haben, die eben ein anderes Bild zeichnen. Das ist das, was man eigentlich so hat vom Golden State, von diesem Leben in Freiheit. Wir haben darüber gesprochen, über den Summer of 69 und diese ganzen seltsamen Geschichten rund um die Hippie-Bewegung, um die Subkulturen in Kalifornien. Wir haben darüber gesprochen, über Laurel Canyon Story. Hollywood ist euch allen ein Begriff. Und mehr und mehr drängt sich bei mir so das, oder entsteht bei mir der Eindruck, dass dieser kalifornische Lifestyle, den ich lange auch so als, nicht als Vorbild, aber so als, ja, als so ein Ideal gesehen habe, ja, dieser Lifestyle, locker, frei sein, ja, dass das viel mehr Schein ist als Sein. Das ist das zentrale Thema, Schein und Sein. Wie sieht es eigentlich aus? Also wie sieht es nach außen aus und was passiert dort wirklich? Ja? Und heutzutage habe ich so den Eindruck, ist wirklich dieser kalifornische Traum, der auch der amerikanische Traum halt ist, wird mehr und mehr zu einer Art Albtraum. Und das ist so das Thema heute. Ich meine, man kann es jetzt schon sehen, aktuell scheinen die besten Zeiten in Kalifornien vorbei zu sein. Kalifornien hatte eigentlich seit die Bevölkerung dort reingekommen ist, und wir gehen noch ein bisschen auf die Geschichte ein, das ist noch nicht so lange her, das ist eine kurze Geschichte von Kalifornien. Seitdem ging es eigentlich immer nur bergauf. Immer nur, es wurde immer nur besser, besser, besser. Aber jetzt so in den letzten Jahren scheint dort der Zenit auch erreicht zu sein und es geht bergab. Natürlich, wie bei so vielen anderen Dingen auch, hat die Corona-Geschichte dort natürlich eine Katalysatorrolle und verstärkt Dinge noch. Und Dinge werden jetzt noch offensichtlicher, die aber vorher auch schon schief liefen. Ja. Und heute ist es so, dass aus Kalifornien mehr und mehr Leute wegziehen. Und das sind gar nicht mal so wenige, sondern einige Leute ziehen weg. Und das sind auch nicht unbedingt die Ärmsten, sondern es sind Leute, die eigentlich genau diesen kalifornischen Lifestyle gelebt haben, die ein gutes Einkommen haben, die in attraktiven Berufen sind, viel so Tech-Industrie und so weiter. Und mehr und mehr Leute gehen weg aus Kalifornien und ziehen in andere Staaten, Texas, Florida, die durchaus auch ein vergleichbares Klima haben. Und deswegen kann man die auch gut miteinander vergleichen. Warum ziehen die Leute weg? Es ist so, in Kalifornien sind mittlerweile die Policies, also die Politik, die ist so, die treibt dort so skurrile Blüten, dass man so das Gefühl hat, eben dieser Traum von Freiheit, das hat sich jetzt echt verkehrt in das Gegenteil. Das ist natürlich jetzt rund um Corona, kann man sagen, ist Kalifornien sehr streng gewesen, hat einen sehr strengen Lockdown über fast anderthalb Jahre gehabt, wo dann das öffentliche Leben in ganz vielen Dingen ruht. Und das ist natürlich ein Grund, warum viele Leute wegziehen, rein pragmatisch, wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und du weißt, aber du könntest es in eine andere Stadt ziehen, nach Austin, in Texas oder sowas, und könntest dort dann deinen Beruf wieder machen. Also egal, hast du keinen Friseurladen oder was auch immer so. Das ist bei vielen Leuten so. Aber Das ist letztens nur die Spitze und nur das Aktuelle. Es gibt aber einen größeren Trend, dass Kalifornien immer unattraktiver wird. Zum einen die Steuern- und Abgabenlast ist dort so hoch wie nirgendwo anders in den USA. Diesen kalifornischen Lifestyle, um den aufrechtzuerhalten, musst du ein gutes Einkommen haben. Was auch viele von denen haben, weil du eben in diese attraktiven Tech-Jobs reinkommst. Aber hey, die Leute müssen richtig, richtig hart arbeiten, um diesen Lifestyle zu erhalten. Und gerade jetzt mit Corona, auch mit diesen ganzen Trends zum Homeoffice, haben halt die Leute gemerkt, hey, im Grunde könnte ich meine Arbeit auch machen von einem anderen Ort aus, wo ich vielleicht nur die Hälfte zu bezahlen habe und dann am Ende des Monats halt viel mehr übrig habe für meine persönlichen Bedürfnisse. Das ist einer der Gründe. Aber es sind halt auch generell die Politik in Kalifornien, diese sehr progressive, oder heute würde man so ein Wort benutzen, diese Wokeness. Das ist auch was die Dinge dort immer mehr durcheinander bringt. Und Leute halt mehr und mehr vergrault. Sehr interessant konnte man das auch letztes Jahr sehen, beispielsweise bei den Black Lives Matters Protesten, die auch in Kalifornien natürlich groß waren. Und dort gab es dann gewaltvolle Demonstrationen. Ich weiß nicht, ob man es noch Demonstrationen nennen kann. Es sind auch Plünderungen, ne, von Geschäften, zum Teil wirklich teuren Geschäften in Kalifornien. Und diese Plünderungen, die gehen teilweise tagelang, ohne dass die Polizei einschreitet. Man lässt es einfach zu, weil man in dieser Logik drinsteckt, hey, wir haben sozusagen die Schwarzen so lange unterdrückt, wenn die jetzt sich nehmen, was ihnen zusteht, also das ist die Denkweise, dann greifen wir da erstmal nicht ein. Das ist auch, was natürlich viele Kalifornier dann echt verschreckt hat. Ich meine, dass solche ja, fast schon gesetzlosen Zustände toleriert werden und hingenommen werden. Das ist auch etwas, was halt einfach viele Leute abschreckt. Die Kriminalität wird dementsprechend immer größer. Diese Probleme werden immer größer. Ein Riesenthema ist natürlich rund um diese BLM-Geschichte auch Rassismus. Und auch da, ich habe auch schon mal eine Sendung gemacht, wo ich das so analysiere, dass das, wie heute die Debatte geführt wird über Rassismus, ist im Grunde genommen 1:1 importiert aus USA. Und da könnte man wiederum sagen, es ist mehr oder weniger 1:1 importiert aus Kalifornien. Wenn ich hier heute rede von der Kalifornisierung, dann gilt es auch für innerhalb der USA. Auch innerhalb der USA ist Kalifornien lange eben dieser besondere Traum gewesen. California Dreaming, dort ist immer schön, dort ist hip, dort sind alle glücklich. Und auch innerhalb der USA, die als ganzes Land ja auch so entstanden sind, von Siedlern, die dann immer weiter Richtung Westen ziehen, immer auf der Suche nach einem besseren Leben, einem besseren Stück Land. Ja. Das ist sozusagen innerhalb der USA, in diesem großen Mythos, so der Mythos des Westens und diese Verheißung, ey, dass du dort was Neues aufbauen kannst, in Freiheit und losgelöst von den alten Problemen. Das ist sozusagen der kalifornische Traum, ist auch der amerikanische Traum. Und so könnte man es auch sehen. Ich meine, den Einfluss, den Amerika auf die Welt hat, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, ist riesig. Aber eben innerhalb von Amerika ist es auch der kalifornische Traum. Das ist sozusagen, das berührt sich, ja. Und diese ganze Rassismusdebatte, so wie sie jetzt zurzeit geführt wird bei uns, auch hier in Deutschland, ist aus meiner Sicht importiert. Das sind amerikanische Probleme, die in Amerika auch tatsächlich echt sind. Und in Kalifornien ist es halt ganz groß. Wie anders doch auch Amerika und Kalifornien als wir in Europa sind, das zeigt sich gerade auch an diesem Thema. Als diese letztes Jahr die BLM-Aktivitäten so militant wurden und als es da doch zu so vielen Rechtsverstößen kam und halt Plünderungen und Verletzungen, da gab es Tote auf den Straßen und so, kann ich mich erinnern, da habe ich eine Pressekonferenz gesehen, die wurde live übertragen aus Los Angeles. Und die hat der Bürgermeister, oder das war eine Frau, glaube ich, die Bürgermeisterin, das weiß ich nicht mehr genau, die war dort und dann der oder die Polizeichefin war dort und die haben halt so gesprochen. Und im Grunde war diese Pressekonferenz, hat dazu gedient, man wollte halt die Einwohner von Los Angeles sozusagen beruhigen und sagen, hey, bleibt cool, Leute, um es ein bisschen einzudämmen, was da passiert. Ja. Eigentlich legitim, ja. Aber was so krass war auf dieser Pressekonferenz, was für mich echt neu war, was ich so noch gar nicht gesehen habe, auf dieser Pressekonferenz, da haben nach und nach haben Leute gesprochen, die Vertreter von ihrer ethnischen Community waren. da spricht halt, spricht natürlich, spricht einer von den Schwarzen und der spricht für die schwarze Community. Der spricht nicht für die Stadt, der spricht für die schwarze Community. Als nächstes kam dann irgendein Pakistani, auch irgendein Geistlicher, der spricht zu der pakistanischen Community. Und dann kommt einer von, der ist Armenier, der spricht zur armenischen Community. Und es ist tatsächlich so, in Los Angeles ist so eine Stadt, die ganze Geschichte lebt von Migration. Es gibt kaum Leute, die dort wirklich viele Generationen schon leben, weil die Stadt noch nicht so alt ist. Das ist also wirklich dieser amerikanische Traum, dieser Melting Pot, dieser Multikulti-Traum auch. Aber die Wahrheit ist, dass die dort nicht miteinander leben, sondern nebeneinander. Ja, und ich meine, wenn man das auch mal vergleicht eben mit unserer europäischen Idee, wie wir in Städten leben miteinander, das ist ein Miteinander. Und dann sehen wir immer die Kommune, die Stadt als Ganzes. Aber Los Angeles ist dort anders. Los Angeles ist komplett aufgeteilt in unterschiedliche Kieze, Stadtteile, die immer einen ethnischen Bezug haben. Ja, es gibt natürlich auch Stadtteile, wo sich das vielleicht vermischt. Das ist nicht absolut. Aber es ist ziemlich krass so. Und manchmal sind diese Stadtteile voneinander sogar richtig getrennt. Getrennt sogar durch Zäune oder möglicherweise auch sogar durch Mauern, die man dann, wenn es turbulente Zeiten gibt, kann man auch noch Stacheldraht drauf machen auf die Mauern. Das muss ich mir überlegen. So sind also sozusagen ethnische Stadtteile voneinander getrennt. Und ich meine, allein das schon, das ist was, wo ich, als ich das so mitbekommen habe, dass, weißt du, die reden alle nur zu ihrer Community. Kein einziger von denen hat irgendwie für die Stadt geredet als Ganzes. Sondern die Identität, die Angelitos haben, oder ganz viele jedenfalls, bezieht sich eben auf diese Community. Und dann ist es eben ein Nebeneinanderleben, möglicherweise auch in Konkurrenz. Rund um diese Ausschreitungen, da war es dann oft so Schwarze gegen Asiaten und so weiter. Also geradezu grotesk eigentlich so aus unserer Sicht, dass sich das so extrem darstellt. Aber es ist die Wahrheit. So ist es in Los Angeles. Früher, und ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber ich weiß es, weil ich mich ja auch viel so mit der Subkultur beschäftige. Und früher, noch in den 60ern und 70ern, möglicherweise auch heute noch, da gab es tatsächlich Fälle, Leute, die in Los Angeles geboren sind. Los Angeles, wir nehmen das als eine Küstenstadt wahr, es liegt am Pazifischen Ozean. Aber da gab es Leute, die dort geboren sind und die ihr Leben lang noch nie das Meer gesehen haben. Die haben noch nie den Ozean gesehen. Da denkst du dir, wie kann das überhaupt nur sein? So. Aber das liegt daran, dass tatsächlich eben in den 60ern das noch strenger war, wenn du halt in so einem schwarzen Kiez geboren bist, da konntest du nicht einfach sagen, hey, ich steige jetzt in die U-Bahn, es gibt auch keine U-Bahn. Public Transport ist ganz armselig dort. Aber da gibt es nicht die Möglichkeit, dass du sagst, ich gehe jetzt an den Strand oder sowas. Du kommst aus deinem Kiez nicht raus. Du kommst aus deinem Kiez raus und das ist eine klare Grenze. Und da stehen dann welche, die lassen dich nicht weiter. Das mag Polizei sein, das mag irgendwelche Zivilisten, Bürgerwehr, was auch immer sein. In den 60ern war das definitiv noch der Fall. Und wenn ich mir anschaue, wie heute diese Stadtteile getrennt sind, könnte ich mir das heute immer noch vorstellen. Ich meine, allein das, wie crazy ist das denn? Ne? Also wir sehen diese ganze Politik, die scheint auch schon, und ich versuche mal, meine Worte mit Bedacht zu wählen. Vielleicht sage ich das auch jetzt hier gleich am Anfang noch. Es geht mir natürlich nicht darum, jetzt nur Kalifornien zu bashen oder gar die Menschen, die dort leben. Es ist immer so. Weißt du, wenn ich über die Schweiz gesprochen habe und da mal ein paar kritische Dinge bringe, dann geht es nicht gegen die Schweizer. Wenn ich über die USA spreche, geht es definitiv nicht gegen die Amerikaner. Ich habe selber ein Jahr im Land gelebt, als junger Kerl, ein Jahr Austauschschüler mit 16 bin ich darüber. Und hey, ich habe da so gute Erfahrungen gemacht. Das war für mich persönlich so wichtig, weil ich hatte hier ein bisschen schwierige Verhältnisse mit meiner Familie, Teenager, war alles nicht so einfach. Und dort in Amerika bin ich zu Leuten gekommen, die sehr, sehr gut waren. Ne? Und wirklich, ich habe grundsätzlich, habe ich ein sehr positives Bild von Amerika. Wenn ich auf Reisen in der Welt irgendwo Amerikaner treffe, freue ich mich immer und rede mit denen. Und also mir geht es nicht darum, Amerikaner zu bashen aus irgendeiner Ideologie oder aus irgendeiner Überheblichkeit heraus. Überhaupt nicht. Also ich mag Amerika. Ich mag auch durchaus die amerikanische Kultur. Ich mag amerikanisches Essen. Ich höre viel amerikanische Musik auch. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe ein positives Verhältnis zu Amerika. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Leute zu bashen. Aber, wie ich es einleitend gesagt habe, so dieses Bild von Kalifornien, das ändert sich. Und das ist halt, was ich heute anspreche. Ich könnte auch natürlich ganz viele schöne Dinge über Kalifornien auch erzählen, aber die kennen wir schon, die schönen Dinge. Und heute möchte ich eher darüber sprechen, über die Dinge, die vielleicht Schein und Sein nicht auf den ersten Blick auffallen. Ne? Ja, also gehen wir gleich wieder in dieses schwierige Thema rein, Politik. Ja. Kalifornische Politik, ich nenne das progressiv. Viele sprechen, das ist linke Politik, aber es ist für mich nicht mehr links. links im europäischen Sinne auch, so wie ich es als Europäer verstehe, ist linke Politik grundsätzlich daran gekoppelt, an die Interessen der einfachen Leute wahrzunehmen. Der Arbeiter, gut, Arbeiterklasse gibt es heute nicht mehr, heute nennt man es Prekariat. Aber grundsätzlich ist die Idee, linke Politik kümmert sich um die Belange der einfachen Leute. So. Und das ist völlig legitim. So sehe ich als Europäer linke Politik, das ist, wo das herkommt. Das, von was wir hier heute reden, oder jetzt diese Politik, die in Kalifornien läuft, die würde ich nicht links nennen. Und deswegen benutze ich einen Begriff, der auch aus dem Amerikanischen kommt und der aber passender erscheint. Progressive Politik will ich das nennen. Progressive Politik. Und in Amerika gibt es ja nur diese zwei Parteien im Grunde genommen, die Republikaner und die Demokraten. Und ich weiß, oh, wir haben es ja letztes Jahr erlebt mit der Trump-Wahl, wie sehr das polarisiert und so. Und ich will mich da gar nicht reinbegeben. Ich gehöre zu keinem Lager, ich gehöre auch zu keiner von diesen Parteien oder finde eine besser als die andere. Aber ich möchte nur sagen, so die Democrats, das ist eine Riesenpartei. Und das wäre zu einfach gestrickt, wenn viele Leute das analysieren, ah, das sind irgendwelche so Linksextremisten. Nein, das stimmt so nicht. Aber innerhalb der Demokratischen Partei gibt es natürlich, weil das eben so eine Subpartei ist, so eine Überpartei, gibt es natürlich verschiedene Flügel. Und dem progressiven Flügel, der ist in Kalifornien halt am stärksten. Und die Demokraten sind in Kalifornien sowieso sehr stark. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Wahlen gibt, die Republikaner gewinnen. Also zumindest nicht bei den Großen. In den kalifornischen Parlamenten sitzen bestimmt 60-70% oder sowas Demokraten. Also es sind immer Demokraten, die es regieren. Demokratische Gouverneur, demokratische Bürgermeister und so weiter. Aber innerhalb der Demokraten muss man eben auch sehen, da gibt es ein ganz breites Spektrum. Und so die progressivsten von den Demokraten in den USA, das ist auch wieder Kalifornien. Was meine ich mit progressiv? Naja, mit progressiv eben auch diese Policies, die wir unter Wokeness verstehen. Es geht um Frage wie hier Klimawandel. Progressive Policy, das trennt sich auch bei dem Thema Corona so. Soll der Staat da total eingreifen und irgendwie die Leute schützen oder ist es die Verantwortung von dem Einzelnen? Auch dort gehen diese Fragen auseinander. Diese sehr progressive Politik treibt zum Teil wirklich groteske Stilblüten. Rund um das Thema Rassismus habe ich euch das schon erzählt. So seltsame Quoten, die du dann erfüllen musst. Die letzten sind immer nur noch mehr Ungerechtigkeit verschaffen aus meiner Sicht. Tatsächlich, wenn ich das so analysiere, wenn ich mir das so anschaue, gerade auch als Europäer, und das ist ganz wichtig, ich betrachte Amerika aus europäischer, aus mitteleuropäischer Sicht, aus der Perspektive sehe ich das. Und ganz viele von diesen progressiven Policies, die sind schon richtig... Das sind schon richtig groteske Blüten. Und ich habe schon ein paar Beispiele hier gebracht. So, ja. Und die sorgen halt mittlerweile auch dafür, dass man nicht mehr nur drüber lächeln kann und sagt, naja, das ist ja crazy, aber lass die mal machen. So, mittlerweile wirkt diese Verrücktheit, diese Abgehobenheit, die wirkt halt rein in deinen Alltag. Du kannst es halt jeden Tag sehen. Das ist natürlich mit Lockdown und so. Es ist beim Thema Klimawandel so, wo dann... auch eben Policies eingeführt werden, die dich wiederum in deinem Leben einschränken, sei es deine Mobilität, sei es einfach mal an den Preisen drehen und so weiter. Und das ist auch bei dem Thema Rassismus so. Rassismus, wie das eben im Sinne von diesen progressiven Leuten definiert wird. Weil hey, auch das, man muss das eigentlich sagen, aber in dieser wilden Zeit heute sage ich das ganz offen, obwohl es eigentlich selbstverständlich ist, für mich macht das keinen Unterschied. Weißt du, welche Hautfarbe jemand hat, für mich macht es keinen Unterschied, welche sexuelle Orientierung jemand hat, ist mir einfach egal so, ja. Eigentlich selbstverständlich, müsste nicht erwähnen, aber soll es noch mal gesagt haben. Ja, ja, aber diese progressiven Policies, die bringen mittlerweile die Gesellschaft so durcheinander, dass es einfach deinen Alltag auch einschränkt, wenn du dort jetzt mal so als zur Mittelklasse gehörst und dort leben willst. Ein krasses Beispiel, wo man das am offensichtlichsten sieht, ist auch der Umgang mit Obdachlosen. Kalifornien, Los Angeles hat die meisten Obdachlosen, also mit Abstand, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, in absoluten Zahlen, egal welche du nimmst, die mit Abstand meisten Obdachlosen in ganz USA sind in Los Angeles. Woran liegt das? Okay, erstmal das Klima. Das ist naheliegend. Wenn ich obdachlos bin, dann würde ich ungern in so großen Städten wie Chicago oder New York sein. Ihr wisst, wie es da im Winter ausschaut. Hey, da friert die Stadt zu, da kannst du nicht leben. Klar, geht man lieber nach Kalifornien. Aber es gibt ja auch andere Staaten in den USA, wo du sehr angenehmes Klima hast. Florida zum Beispiel oder andere von den Südstaaten, Texas und so weiter. Aber dort ist das Problem überhaupt nicht. Jetzt, vor allem nicht vergleichbar mit dem wie in Los Angeles. Die meisten Obdachlosen kommen nach Los Angeles. Und das liegt natürlich am Klima, aber es liegt vor allem auch daran, an dem Umgang mit Obdachlosen. Ja? Und in Kalifornien ist es jetzt so, also in Los Angeles, aber auch in anderen Städten, dass man sagt, eigentlich aus der Idee heraus, auch ein Obdachloser ist ein Mensch mit Würde. Völlig richtig. Also, und aus dieser Denkweise heraus kommt man dann dazu, wir können Obdachlose nicht mehr so schlecht behandeln. Wir dürfen die nicht mehr einsperren. Wir dürfen die nicht mehr, oder wir müssen die halt irgendwie mit denen umgehen. Und man kommt jetzt zu einer Laissez-faire-Politik, die man dort macht. Und das sorgt dafür, dass halt der öffentliche Raum in Kalifornien mittlerweile an ganz vielen Stellen so aussieht. Das sind Bilder, wenn du es anschaust, denkst du zuerst, ey, ich habe sowas schon öfter gesehen, aber halt in wirklich armen Ländern, ja. Dritte Welt, da siehst du sowas, auch im öffentlichen Raum, wie halt die Leute auf der Straße leben. Gut, die bauen dann vielleicht in Indien keine solchen Zelte auf, also bauen sie halt irgendwie eine Art Hütte, aber das ist so ein der Ausdruck, das sieht aus wie aus einer dritten Weltstadt. Das sieht nicht aus wie aus einer modernen westlichen Stadt. Das Ding ist, man sagt jetzt, okay, die Obdachlosen, man darf die dort nicht mehr entfernen. Also da darf jetzt eben nicht mehr Polizei kommen und sagen, hey, hier ist jetzt, was weiß ich, gerade im Busbahnhof, hier ist öffentlicher Raum, hier kannst du dein Zelt nicht aufstellen. Probier mal bei uns in der Fußgängerzone dein Zelt aufzustellen, wird die Obrigkeit kommen und sagen, hier nicht. Du musst halt woanders hingehen, kannst du dein Zelt aufstellen, aber hier nicht. Aber das macht man jetzt nicht mehr, weil man eben sagt, hey, wir dürfen jetzt nicht die Obdachlosen unterdrücken. Und das verstehe ich ja so. Nur das Problem ist, Man macht eine Laissez-faire-Strategie, man kümmert sich aber nicht um die Menschen. Man lässt die Menschen dort eben auf der Straße verwahrlosen und lässt es halt einfach zu, was da passiert. Und da passieren krasse Dinge. Ihr könnt euch vorstellen, dass da die Kriminalität natürlich auch hochgeht. Und es geht mir keineswegs darum, Obdachlose zu bashen. Überhaupt nicht. Ich habe selber auch in jüngeren Jahren auch mal in meiner Reisezeit eine Weile keine Wohnung gehabt. Ich habe einfach durch die Welt gereist. Da war ich de facto, wenn du irgendeine Schublade bist, war ich auch obdachlos. Aber ich war nicht in Not, ja. Aber also mir geht es gar nicht darum, das zu bashen. Also, aber es ist einfach so, und das weiß ich auch aus meinen Erfahrungen, weil ich mich eben mit den einfachen Menschen auch abgib. Und ey, boah, das sind die Leute verwahrlosen da. Und sie verwahrlosen körperlich, da passieren krasse Dinge. Das ist mittlerweile auch so eine Frage, wenn du dort lebst, wie ist es mit der Hygiene? Wo wäschst du dich? Wo kannst du deine Notdurft verrichten? Ja, halt auf der Straße. Und normalerweise geht das nicht. Macht das jetzt mal bei uns in gibt vielleicht Orte, wo das jetzt auch schon eben einbringt. Aber das ist ja die Kalifornisierung. Aber mach mal in einer normalen Stadt in Deutschland, in der Öffentlichkeit und verrichte deine Notdurft in der Fußgängerzone. Geht nicht. Ja, da kommt das Ordnungsamt und dann kriegst du ein Ticket. Und auch richtig irgendwo. Ja? Das ist eigentlich auch klar. Aber hier ist diese Laissez-faire-Taktik und man sagt, nee, wir lassen die einfach. Das sorgt dafür, dass dann diese Städte extrem vermüllen, verschmutzen, Fäkalien. Und wenn du jetzt dort bist und hast hier dein Geschäft und direkt vor dir verrichtet jemand seine Notdurft oder jemand baut direkt vor deinem Geschäft ein Lager auf, dann kannst du eben nicht mehr die Obrigkeit, die Stadtverwaltung anrufen und sagen, hey, ich habe hier meinen Laden, weißt du, ich zahle jeden Monat hier so und so viel $1,000 Miete, aber die Leute kommen nicht mehr in mein Geschäft, weil vor mir halt hier ein kleines Obdachlosencamp ist. Früher hätte eine Stadt dieses Problem gelöst und hätte die Leute dazu bewogen, hier muss man anders hingehen. Heute musst du das selber machen. Und dann machen halt Geschäftsleute, ja, die bezahlen halt dann, geben denen $100 und sagen, hey, kannst du eine Woche woanders hingehen? Eine Woche sind sie wieder da, dann musst du es wieder machen. Das ist natürlich etwas, was nicht richtig ist. Und ich sage, die Leute verwahrlosen, man lässt sie verwahrlosen, weil man kümmert sich eben nicht wirklich um sie. Also das ist das Ding. Auf der einen Seite hat man diesen woken moralischen Anspruch, ja, ey, Obdachlose sind auch Menschen, völlig richtig. Aber auf der anderen Seite ist es, dieses soziale Problem wird nicht wirklich gelöst, indem man vielleicht am Wohnungsbau was verändert und so weiter, sondern man lässt die einfach laufen. Genauso wie man es laufen lässt, wenn Leute Läden plündern und so. Und hey, das Ergebnis ist, dass natürlich der Lebensstandard extrem niedrig ist, ja. Und das mit der Verwahrlosung, das betrifft ja auch dann die psychische Seite. Ey, viele von den Leuten leben ja nicht freiwillig jetzt auf der Straße. Es gibt Leute, die machen es vielleicht freiwillig. Der große Diogenes, der Philosoph bei den Athenern, der in einem Fass gewohnt hat, der hat es freiwillig gemacht. Ich brauche diese ganzen modernen Sachen nicht. Ich brauche kein Reichtum und nichts. Ich bin mir selbst genügsam, ich ziehe ein Fass. Oder irgend so ein indischer Yogi oder so. Aber das ist in dem nicht der Fall. Es ist eine Verwahrlosung. Und es ist auch eine soziale und auch eine psychische Verwahrlosung. Ganz viele von den Leuten haben massiv psychische Probleme so. Und die man eigentlich, wenn man sich um sie kümmern würde, müsste man die eigentlich in irgendeiner Form versuchen zu therapieren, sich eben um die kümmern. Aber es passiert nicht. Sondern die sozialen Probleme, die überlässt man einfach den Menschen selbst. Deal with it, weißt du, geht damit um. Und wir kümmern uns aber nicht mehr als Staat, wir schreiten noch nicht mehr ein, weil wenn wir da Leute wegschieben, ey, dann ist es schon Rassismus, dann ist es schon Menschenfeindlichkeit. Also ist mittlerweile dort die Obrigkeit so weit, dass man einfach diese Dinge laufen lässt. Das Problem ist aber, dass viele von denen, die auch psychisch verwahrlost sind, natürlich sich auch nicht mehr so verhalten, wie du es eigentlich gewohnt bist von einem modernen städtischen Menschen. Also so gewisse unausgeschriebene Rechte, weißt du, welchen Abstand hältst du, wie verhält man sich einfach? Das, was man Anstand nennt oder sowas. Hey, wenn jemand psychisch verwahrlost ist, dann bringt er das auch nicht mehr. Und der macht dann vielleicht auch Dinge, die dich eigentlich schockieren. Aber in Amerika, also dort in Kalifornien, muss man mittlerweile halt einfach irgendwie damit umgehen. Ja, dann schaue ich nicht hin. Oder wenn das Deal von meinem Laden ist, dann gebe ich dem ein bisschen Geld. Aber ey, sei so gut, pack deinen Krempel und geh 100 Meter weiter oder so. So geht man damit um. Man löst aber nichts, man heilt nichts. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Politik, die für diese Leute etwas macht. Sondern es ist letztens der gesamte Lebensstandard sackt nach unten. Ne? Und man sieht es auch deutlich, weil es gibt eben andere Orte wie Florida, die es auch warm haben, wo du auch als Obdachlose ganz cool leben kannst. Und das kannst du auch, aber eben nicht hier irgendwo downtown dort dein Zelt aufbauen. Ne? Das ist halt nicht möglich. Ja. Also wir sehen so, die wirklich große Zeit von Kalifornien scheint vorbei. Und die Leute verlassen, wirklich viele Leute verlassen einfach das Land. Ja. Ja, noch ein paar andere Dinge einfach mal so reingeschmissen, was wir alles jetzt so aus diesem Kalifornien schon in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Viele Themen habe ich hier schon angesprochen, erinnern wir uns noch mal dran. Was alles so aus Kalifornien kommt, die Geschichte von den Hollywood Hills, die Geschichte überhaupt von Hollywood, Showbusiness, Laurel Canyon, diese ganzen seltsamen MK-Ultra-Geschichten, die aus Kalifornien kommen. Ja, dieses eine Weiterentwicklung von MK-Ultra wäre dann Social Engineering. Ihr hört schon an den Begriffen, das kommt nicht aus Europa, das sind alles amerikanische Sachen. Und Kalifornien ist so Amerika in a nutshell. Das ist, wo diese Dinge eben, ja, auch einfach getestet werden. Bevölkerungsengineering, wo man guckt, was geht und was nicht. Das ist wie eine große Spielwiese. Das haben wir schon bei den Themen in den 60ern festgestellt, wo man sich auch gefragt hat, ey, wie geht das überhaupt, dass der Staat, beziehungsweise dann so der tiefe Staat, dieser industrielle, militärische Komplex, was hat der mit LSD zu tun, dieser Counterculture? Eigentlich sind das Dinge, die nicht zusammenpassen. Aber wenn man das so in diesem Hintergrund von hier Bevölkerungsengineering und sowas sieht, dann gibt das schon Sinn. Man testet dort einfach Dinge aus. Und das ist halt das Milieu, wo dann so viele völlig verrückt erscheinende Dinge passieren können. Die Story rund um Charles Manson, diese ganzen obskuren Sekte, Serienmörder, Kulte, was dort alles blüht und wuchert. Und das wuchert halt in diesem, aus meiner Sicht, echt aus der Balance geratenen Umfeld. Und ich nenne dieses Ding hier Kalifornisierung, weil es ja eben auf die ganze Welt ausstrahlt. Und ich hatte hier schon eine Sendung drüber gemacht, über psychische Zustände, dass die ansteckend sind, dass das von einem Menschen zum anderen gehen kann. Und das sehen wir hier halt im ganz großen Stil. Und Grundthema hier von dieser Sendung ist, wollen wir denn diese Zustände haben? Ist es wirklich so, dass Kalifornien, der kalifornische Traum, dass es ein träumenswerter Traum ist? Ist es das, was wir wollen, ne? Und es kommen halt dort von dort so viele Einflüsse für unser modernes Weltbild, für unsere Kultur. Und es sind aber nicht nur diese bekannten Sachen, über die ich gesprochen habe, sondern das Ganze geht viel tiefer so. Zum Beispiel unser ganzes physikalisches Weltbild, das ist auch ein Zentrum, ist Caltech. Caltech, das ist so eine Elite-Universität im Großraum Los Angeles. Das ist dort, wo Leute wie Einstein gewirkt haben. Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Na, schon vor dem Zweiten Weltkrieg sind ja viele Intellektuelle aus Europa nach Amerika emigriert. Letztens vor den Nazis geflohen, ne? Unter anderem eben Einstein. Aber nicht nur Wissenschaftler, auch Leute aus der Kultur, Filmemacher und so weiter. Also so eine, ich nenne es einfach mal eine intellektuelle Szene, ist vor den Nazis geflohen, ist nach Amerika gegangen. Und die meisten von denen sind dann nach Kalifornien gegangen. Nicht alle natürlich, aber die meisten nach Kalifornien. Und jetzt viele von denen, die vor den Nazis fliehen mussten, sind halt auch damals schon Träger gewesen von eher progressiven Ideen. Und grundsätzlich haben auch progressive Ideen, haben auch ihre Daseinsberechtigung. In einem freien politischen Diskurs sollten wir über alle Dinge sprechen. Aber damals war es eben so, bei den Nazis gab es auch keinen freien Diskurs, deswegen sind die Leute nach Amerika gegangen. Warum erzähle ich das? weil die eben da schon die Grundlage auch gelegt haben für die Ernte, die wir jetzt so sehen. Also die Saat wurde damals schon gesät. Und da gab es eben schon Leute, die schon sehr progressiv waren in ihren Anschauungen und dann, die das in Europa halt nicht leben konnten, die auch unterdrückt wurden und die dann halt dann das in Kalifornien ausleben. Ja. Aber jetzt allein mal hier nochmal zu Einstein zurück und dieses Caltech. Allein das wäre ein eigenes Thema für eine Sendung, weißt du, die Krise der Physik. Seit über 100 Jahren, seit Einstein, hängen wir eigentlich fest in dieser Formelphysik. Das sind alles nur Theorien. Wir haben Theorien und Formeln. Ne? Und die versuchen hier die Welt zu erklären. Und tatsächlich, wenn wir hier über Einstein reden, dann reden wir wirklich auch über Kosmologie. Das heißt, wie ist das ganze Universum entstanden? Das sind entscheidende Fragen. Ja? Und da bringt uns die Physik seit über 100 Jahren eigentlich keine Antworten mehr. Oder seit 100 Jahren, würde ich so sagen, ungefähr. Und jetzt hängen wir halt in dieser Modelllandschaft fest, die aus meiner Sicht eben keineswegs bewiesen ist. Diese ganzen Ideen von Urknall und so weiter, das sind alles nur Theorien. Aber von dort aus werden die propagiert. Wo das auch so deutlich wird, dass es eben Theorien sind, die eigentlich nicht wirklich die Wirklichkeit abbilden, zeigt sich ja auch, dass damals Einstein noch in den 20ern ja schon gesagt hat, dass er seine großen Fortschritte und Durchbrüche gemacht hat. Oder damals in dieser Zeit halt, dass da immer noch die Idee ganz groß war der einheitlichen Feldtheorie. Das ist sozusagen eine Theorie, die letztens auch abgebildet werden kann mit einer Formel, eine mathematische Formel, die alle Energien, alle bekannten Energien, messbaren Energien, die in diesem Universum hier bei uns auf der Welt halt wirken, die alle unter einen Hut bringt. Die einheitliche Feldtheorie. Damals hat man gedacht, hey, es ist nur eine Frage von wenigen Jahren und dann haben wir das. Ein bisschen müssen wir noch feilen, dann passt alles. Macht man jetzt seit 100 Jahren, man hat sie nicht gefunden. Warum hat man sie nicht gefunden? Ja, weil das halt so nicht passt, weil man die entscheidenden Dinge gar nicht sieht. Die entscheidenden Dinge, weil man es eben nur aus einer materialistischen Welt sich zieht. Habe ich auch schon so oft gesprochen über diese rein mechanische Kausalität. Aber hey, wenn du den Spirit nicht siehst, wenn du das Feinstoff nicht siehst, wenn du die Energie, die Seele oder das Bewusstsein nicht siehst, dann hast du halt kein komplettes Weltbild und dann kannst du auch keine Formel kreieren, wo das alles reinpasst. Ja. Dieses ganze mangelhafte Weltbild, dieses materialistische Weltbild, das ist nicht in Kalifornien entstanden, das ist schon klar. Aber was in Kalifornien passiert, Kalifornien ist wie so ein Katalysator. Es verstärkt einfach die Dinge. Das ist das Entscheidende. Es verstärkt die Dinge, genauso wie diese progressiven Policies oder jetzt eben so ein Weltbild, es wird verstärkt. Und treffenderweise sind diese Dinge auch alle gleich an einem Ort. Vom Caltech ist es nicht weit. Ein Steinwurf wäre wahrscheinlich zu wenig, aber es ist in derselben Stadt in Los Angeles. Von Caltech ist es nicht weit zu den Hollywood Hills. Dort hast du dann Hollywood. Hollywood, was nichts anderes ist als die große Maschine, die dieses Bild in alle Welt verkauft. Oder wie haben es die Red Hot Chili Peppers gesungen in ihrem Song Californication? It's understood that Hollywood sells Californication. Hollywood treibt diese Kalifornisierung, dieses kalifornische Weltbild, dieses progressive Weltbild in alle Welt. Und jetzt bei so Wissenschaftsthemen ist das völlig offensichtlich. Haben wir auch schon drüber gesprochen, diese ganze Science-Fiction-Idee. Und ich weiß, das ist nicht in Kalifornien geboren, ja, sondern wenn du es weiter zurückverfolgst, kommst du natürlich in Europa an und England. Und hab ich da auch schon drüber gesprochen über frühe Science-Fiction-Literatur und all diese Dinge. Aber wie gesagt, Kalifornien verstärkt das. Kalifornien ist wie so ein Katalysator. Ja. Und Hollywood, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, das wortwörtlich, wenn du es nimmst, Holly ist Holunder, Holz, das Holunderholz. Holunder hat etymologisch zu tun mit whole, mit ganzheitlich, mit hell, Hölle. Es ist im Grunde genommen der Zauberstab, das, was Hollywood ist. Es ist Magie. Und jetzt wenn Leute sagen, Magie, ja hey, Magie, das Wort sagt schon, das basiert auf der Wortwurzel Magus. Magus ist ein Bild. Es ist ein Bild. Magie ist nichts anderes, als wenn du ein Bild so in die Leute projizierst, dass die Leute dieses Bild sehen und diese Leute dieses Bild glauben. Es ist aber nur ein Trugbild. Es ist nur ein Bild. Das ist Magie. Natürlich gibt es da vielleicht auch noch andere Formen von Magie, aber das ist im Kern, was Magie eigentlich ist, was das Wort auch aussagt. Und hey, was soll Hollywood anders sein? Hollywood ist wortwörtlich, es ist die große Traummaschine, es ist die Bilder produziert und in alle Welt schickt. Und ich selber weiß es am eigenen Leib, ich bin Kind meiner Zeit, in jungen Jahren, wie sehr mich das beeindruckt hat, so als Kind schon, diese ganze Science-Fiction-Welt. Und wow, ich fand das so cool. So. Das ist ein Weltbild. Das ist ein Weltbild. Und mittlerweile, jetzt haben wir 2021, finde ich diese ganzen Versprechen, die noch aus den 70ern kamen. Und das sind eben auch diese progressiven Versprechen des ewigen Fortschritts, die so aus Kalifornien kommen, eben Raumfahrt. Das ist etwas, wo ich heute sage, welche Versprechen sind da gehalten worden? Was haben wir denn bekommen davon? Ah ja, super, wir haben jetzt Teflonpfannen. Ne? Toll. Aber was haben wir wirklich bekommen? Ne? Spannend übrigens auch hier, kann ich nochmal den, auch hier aus dem Song Californication vorlesen von Red Hot Chili Peppers. Die singen ja auch, Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Hä? And Alderaan's not far away, it's Californication. Das ist ja richtig interessant, was die hier singen. Okay, das ist Kunst, ja. Du kannst alles singen. Ich ziehe das jetzt nicht als irgendeinen Beweis heran, aber ich finde es sehr interessant, so was die da singen. Also sie singen so, der Weltraum ist vielleicht so die letzte Grenze, das letzte Unerreichte, was wir noch nicht haben. Da ist jetzt die Grenze, aber it's made in a Hollywood basement. Das ist irgendwo im Hollywood in einem Keller entstanden, in irgendeinem Studio. Ja, da könnte man natürlich auch schon so links setzen, so Raumfahrt, wie weit ist es überhaupt echt? Schein und Sein ist auch hier ein Riesenthema. Natürlich die Mondlandung, wo viel diskutiert wird. Aber tatsächlich, diese Ideen sind halt da. Das Weltbild wird aus Hollywood transportiert. Und es hat einen riesen Impact auf uns, weil ja, so sind wir halt gestrickt. Wir sehen Bilder und so funktioniert Magie. Oh, diese Bilder, das ist, was uns reingeht. Ja. Und interessant dann auch, dass die dann so weit gehen wie Alderaan's not far away, it's Californication. Ja. Da komme ich nachher vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail dazu. Ja. Ja, aber diese, wo wir schon da sind bei Weltraumfahrt, tatsächlich ist das auch in Kalifornien ein wichtiges Thema. Ein Stadtteil oder eine Vorstadt, letztens verschmilzt es auch alles dort, von Los Angeles ist Pasadena. Pasadena. Und die Älteren von euch werden sich noch erinnern, so Pasadena, das hat auch immer was eben mit dem Weltraumzeitalter zu tun. In Pasadena sind sozusagen, das sind die großen Minds, die Superschlauen, die diese ganze grundlegenden Ideen entwickeln für das Weltraumfahrprogramm. Natürlich in Houston war dann das Kontrollzentrum und in Florida sind sie gestartet. Aber so der ganze wissenschaftliche, intellektuelle Hintergrund, der kommt aus Pasadena. Und in Pasadena ist auch die Heimat der JPL Laboratories, der Jet Propulsion Labs. Und, aber da kommen wir dann vielleicht nochmal hin. Aber das kommt eben auch alles von dort. Und wie praktisch das doch ist. Wieder ein Tal weiter ist dann eben Laurel Canyon. Dort hast du dann seit den 60ern dieses Musikbusiness. Und es ist alles verwoben miteinander. Und es kommt alles aus derselben Stadt. Und wie gesagt, meine Intuition sagt mir, dass dort geht Schein und Sein immer mehr weiter auseinander. Und was ist denn eigentlich echt? Und wie viel ist so ein Craze? Wie viel ist so eine Verrücktheit? So eine Wahnidee, in die man sich verrennt? Und in Kalifornien sehe ich das eben, das Epizentrum eigentlich von diesem Wahn, den sehe ich aus dort kommen. Und ich frage mich halt, warum? Ich frage mich, warum? Vielleicht liegt es ja daran, das ist so, wenn ich dann drüber nachdenke, warum ist gerade Kalifornien, und vor allem muss man sagen Südkalifornien, Kalifornien selber ist groß, ist größer als Deutschland, ne? Also es hat natürlich verschiedene Regionen, aber gerade so Südkalifornien, das scheint mir so der Großraum Los Angeles, scheint mir wirklich das Epizentrum zu sein von der Verrücktheit, um es mal so zu sagen, ja. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, woran liegt das? Es ist schon diese Stadt Los Angeles ist eigentlich ein Ausdruck davon, von dem modernen Menschen, der eben voll die Connection verloren hat. Wo lebst du eigentlich, wenn du in Los Angeles lebst? Du lebst mitten in der Wüste. Das ist eine der trockensten, eine super trockene Gegend. Wir hören das immer so schön in Popsongs. Hey, it never rains in Southern California. Und früher denken sie, ja, schön, da ist halt immer das Wetter schön. Aber wenn du es mal wortwörtlich nimmst, es regnet dort nie. Hey, warum lebt man dann eigentlich dort? Menschen leben dort, wo Fruchtbarkeit ist. Irgendeine Wüste ist jetzt nicht der geeignete Ort, eine Stadt zu bauen. Und dann fragt man sich, wie ist das überhaupt entstanden? Wie ist so ein Moloch wie Los Angeles, heute einer der größten Urbanräume Amerikas, wie ist es da entstanden? An einem Ort, wo du eigentlich nicht leben kannst, weil es so trocken ist. Warum kommt man auf die Idee? Und deswegen habe ich auch so überhaupt, wenn du dir Los Angeles heute anschaust als Städtebau, ich habe schon darüber gesprochen, diese Stadtteile, die so nebeneinander leben und nicht miteinander, was auch so krass ist. Und könntest mal machen, wenn du mal so auf Google Maps und besser gehst auf Google Earth wo dann wirklich die Luftbilder siehst und surf doch mal so über Los Angeles. Und was einem sofort auffällt, ist, wie eng ist eigentlich diese Stadt gebaut? Das ist wirklich Haus an Haus, das ist eine einzige urbane Wüste. Und es gibt dort nie irgendwie, wie es jetzt bei uns ist in Europa, auch mal einen Park oder sowas, also dass es mal ein bisschen großzügiger gebaut ist. Hey, wenn ich allein den Unterschied anschaue, nur auf Google, hier auf dieser Luftansicht, vergleich mal wegen Los Angeles mit Chemnitz, wo ich lebe. Ja, ist natürlich viel kleiner, ist klar, aber schon wie das gebaut ist, ist viel lockerer gebaut. Wir haben hier bei uns viel mehr Platz, von vornherein schon immer gehabt. Ja. In Los Angeles ist alles nur eng, eng, eng. Und wenn ich mir dann überlege, ich würde dort leben in der Stadt. Weißt du, hier in Chemnitz, ich gehe ganz oft spazieren. Ich gehe einfach spazieren, um meinen Geist irgendwie zu lockern. Ne. Geh ich spazieren, schau mal die Häuser an, geh in die Stadt, geh in die Parks und so weiter. Wenn du in Los Angeles lebst, gehst du nicht spazieren. Warum auch? Da gibt es doch auch nichts. Es gibt keinen Park. Es ist wirklich Haus an Haus. Die sehen alle gleich aus. Downtown natürlich, so, wo dann die sozialen Brennpunkte sind, haben wir ja gesehen. Da wird es dann ganz furchtbar. Da ist auch kein Bock, spazieren zu gehen. Das ist aber auch da, wo so die wohlhabenden Leute leben, die Mittelschicht sozusagen. Ja. Die ja wohlhabend ist, weil wenn du in Kalifornien lebst, selbst ein Mittelschicht-Lifestyle leben willst, musst du schon richtig ordentlich Geld verdienen. Das ist, musst richtig viel machen. Ja. Aber selbst dort, wir kennen das ja auch oft aus den Filmen, so diese amerikanischen Siedlungen, das ist wirklich ein Haus an dem anderen. Die haben immer nur so ein ganz kleines Gartengrundstück und davon ist die Hälfte dann in Kalifornien meistens schon der Swimmingpool. Und dann kommt das nächste Gebäude. Und eins nach dem anderen. Und die werden einfach, diese Stadt wird immer größer. Die werden einfach da gebaut, wo vorher Wildnis ist. Zack, ist jetzt so eine Wohnsiedlung drin. Ohne irgendwie eine Connection zu haben zu dem Land. Und das ist wirklich so krass. Diese Los Angeles ist so riesig. Aber da, wo die letzte Siedlung ist, wo das letzte Haus ist, dahinter fängt dann direkt die Wildnis an. Also du baust dein Haus und wirklich dahinter, 5 Meter weiter, ist Wildnis. Und da hat noch nie ein Mensch seinen Fuß hingesetzt. Ja. Das ist nicht wie bei uns. Wenn du bei uns aus einer Stadt rausfährst, dann kommt irgendwann halt die Vorstadt und irgendwann wird es halt ländlicher und dann sind dort Felder und Wälder und dann kommt mal wieder eine kleine Stadt und ein Dorf und so. Das ist dort nicht. Dort ist dieses riesen Moloch und wo die Stadtgrenze ist, danach ist Wildnis. Es ist wirklich so, das Wildnis ist Wüste, das ist nichts. Das ist ganz anders auch als bei uns. Ja. Und dort, ja, wenn ich denke mir das dann wirklich, wenn du dort lebst, in diesem Moloch drin, vielleicht ist allein schon das, dass du eben null Connection mehr hast irgendwie zur Natur, dass das schon irgendwie dafür sorgt, dass dein Kopf irgendwie in eine andere Richtung funktioniert. Ja. Weil das ist so dicht besiedelt, so dicht bebaut, da gibt es keine Parks oder sowas. Oder wenn mal eine Unterbrechung ist, ja, dann ist es vielleicht von der Schule, irgendeine Sportanlage oder eben ein Country Club. Also das kostet dann richtig Geld, aber jetzt so wie das bei uns ist, dass die Städte auch einfach Platz lassen für den Menschen. So. Das sehe ich dort überhaupt nicht. Dort ist alles dicht an dicht. Und da, wenn du drin wohnst, ist es natürlich schwierig, vielleicht so diese Connection auch zur Erde wieder zu finden. So. Ja, hey, warum haben die überhaupt diese Stadt gebaut? Lass uns mal ein bisschen auf die Geschichte reingucken. Kalifornien ist eigentlich ein Ort, wo nie viele Leute gelebt haben. Es gab dort ein paar Indianerstämme, vor allem die Kumesch. Aber das waren alles wirklich kleine Populationen, Leute, die sehr einfach gelebt haben, wirklich noch so einen Jäger- und Sammler-Lifestyle hatten. Große Siedlungen haben sich dort nie gebildet, weil es ist halt eigentlich Wüste. Es ist kein richtiger Ort, wo du das machst. Und die meiste Zeit der amerikanischen Geschichte war Kalifornien auch mehr oder weniger Wildnis. Ein sehr wenig besiedelter Raum. Und es hat früher zu Spanien gehört, Los Angeles, dann war es Mexiko. Und dann gab es den Krieg zwischen USA und Mexiko. Und der war 1848 vorbei und USA haben gewonnen. Und innerhalb von diesem Krieg haben sie dann einfach gesagt, na okay, dieses ganze Kalifornien, das gehört jetzt zur USA. Was auch kein großes Problem war, weil wie gesagt, da haben keine Leute gelebt. Also war halt dann so, hier die Wildnis, ziehen wir neue Grenze, so wie es halt damals gemacht wurde. 1848 ist der Krieg vorbei. 1849 fängt der Goldrausch an. Und das ist entscheidend, weil das ist auch, was auch so viel sagt. Ich sage ja, kalifornische Geschichte ist wie amerikanische Geschichte eingedampft. Aber das ist so spannend. Da gab es dann eben diesen Goldrausch. Irgendjemand hat Gold entdeckt in den Bergen so in Zentralkalifornien. So die Berge jenseits von Sacramento. Dort oben wurde Gold gefunden. Und plötzlich strömen halt Massen ins Land. Was natürlich sehr praktisch ist, weil du hast dieses Land dir neu einverleibt, aber es lebt eigentlich keiner drin. Jetzt geht es darum, sozusagen Fakten zu schaffen. Weil wenn dann deine Einwohner drin sind, dann ist es dein Land. Und passenderweise kommt dann dieser Goldrausch. Ich weiß nicht, ob das dann ein Zufall war oder ob man es nicht tatsächlich diesen Goldrausch ganz bewusst angeheizt hat. Vielleicht hat man vorher schon gecheckt, dass da Gold ist und hat den angeheizt, um eben sozusagen das Land zu besiedeln. Ne? Jedenfalls war es so. Die Leute sind dort nach Kalifornien gekommen. Typisch der amerikanische Traum, wow, da im fernen Westen, dort ist die Verheißung, dort gehen wir hin. Ne? Und der Goldrausch war natürlich auch relativ schnell wieder vorbei, aber die Leute sind dann geblieben. Ne? Richtig groß ging es aber dann los, in, vor allem in Los Angeles, ab dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist der Eisenbahnbau so weit gekommen, dass es mittlerweile einfacher war, auch dieses Land zu erreichen. Hey, vorher nach Kalifornien. Ich habe noch so ein Lucky Luke mit Kalifornien oder Tod. Beschreibt so die Zeit, wo sie mit dem Planwagen so durch den ganzen Kontinent gefahren sind, um dort anzukommen. Was das für eine schwierige Reise war und gefährlich und so weiter. Aber irgendwann kam die Eisenbahn. Das war natürlich ein echter Gamechanger, der das Land verbindet. Und hat dann einfach mehr und mehr Leute, gerade aus dem mittleren Westen angezogen. Leute, die wiederum selber, und auch das ist so beispielhaft, die selber wiederum auf irgendeinem Stück Land gelebt haben, die auch dorthin gekommen sind, irgendwo aus dem Osten, kommen dorthin, irgendwo im mittleren Westen, ey, ich baue hier meine Farm auf. Und dann merkst du erst nach einer Weile, eigentlich kannst du hier gar nicht farmen, das Land ist schlecht. Aber die Leute haben eben keine Verbindung gehabt zum Land, keine echte Connection, da ist nichts gewachsen, keine Wurzeln. Das ist, was ich damit sagen will. Es ist so wurzellos. Das ist Amerika. Und viele geben halt dann nach ein paar Jahren wieder ihr Ranch auf. Oft ist es so, dass erst das Ranchen, also dieses oder Farming überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass auch hier die Dinge sich verändern. Da gibt es die Geschichte vom Dust Bowl, insbesondere der Staat Oklahoma, auch so mittlerer Westen, wo durch die viele Landwirtschaft letzten Endes die Bodenerosion so stark wurde. Und da gab es ein paar schlechte Jahre, Dust Bowl, deswegen, weil dann das Land wirklich buchstäblich verstaubt ist und dann kein fruchtbare Erde mehr war. Und dann sind auch wieder 100.000 haben das Land verlassen und dann, wo geht man hin? Ja, kalifornischer Traum, dort ist das bessere Leben, da wartet es auf uns. Ja. Eine ganz große Attraktivität, und das wissen die meisten Leute auch nicht, es gab auch noch einen Goldrausch, nämlich der nach dem schwarzen Gold. Tatsächlich, dieses ganze Los Angeles liegt auf einer riesengroßen Erdöllager. Und das ist auch krass. Das ist auch krass. Ich meine, Erdöl. Bei uns in unserer Sprache, auf Deutsch, heißt es eigentlich Pech. Ihr kennt das noch, Goldmarie, Pechmarie, Pech, dieses schwarze, klebrige Zeug, das ist Erdöl oder Bitumen, oder das ist halt diese Art von Material. Und jetzt, man muss sich das mal überlegen, wir nennen das Pech, wir haben das ist, heißt nicht zufällig so. Das ist etwas, wo du eigentlich nicht deine Stadt drauf baust. Du lebst auf Pech, du lebst auf diesem Erdöl. Und jetzt noch ein Ding, schmeiß ich mal kurz rein hier. Ich hatte irgendwann mal hier eine Sendung gemacht, schon ein paar Jahre her, über Black Goo. Und diese Sendung ist mit viel Fragezeichen besehen. Ich möchte es aber nur in diesem Zusammenhang mal reinbringen. Ne? Das ist wie ein kleiner Faden. Black Goo, die Story war, dass es dort um ein besonderes Erdöl, eine besondere Substanz geht, die man so irgendwo in Feuerland, nicht Feuerland, sondern dort, wo dann der englisch-argentinische Krieg war, die Islas Malvinas, Falkland heißt es auf Englisch, dass dort so eine Erdölsubstanz gefunden wurde, die Einfluss hat auf die Psyche der Menschen. Möglicherweise sogar ein eigenes Bewusstsein hat. Absolut freaky shit und wie gesagt, ein großes Fragezeichen dahinter. Aber ich wollte es nur nochmal erwähnen. Wenn der Fakt, dass Los Angeles auf so einer Erdölbubble liegt, möglicherweise ist das der Grund, was da so Einfluss hat, auf, dass die Leute dort so crazy werden. Ne? Weil die Leute werden crazy. Ich habe hier so ein paar Songs, die muss man langsam so reinbringen. Ne? Hier zum Beispiel von einer Band, die ich sehr gerne mag, die heißen Chicago. Die kommen auch aus Chicago und die sind halt auch da in diesem, wo das Music Business halt da nach Kalifornien gewechselt sind, da sind die halt auch dorthin gekommen. Aber denen hat es doch nie gefallen. Und Chicago, die haben da mehrere Songs gemacht und da sind dann unter anderem dann so solche Texte, so Something in this city changes people, makes them devil-eyed. Irgendwas in dieser Stadt verändert die Leute und lässt sie irgendwas Dämonisches, Teuflisches irgendwie bringt es in ihr Verhalten. Ne? Sie singen so, der Song heißt wirklich Something in the City Changes People, könnt ihr nachgucken, Chicago, ein großer Song. So. Und da singen sie so, Smiling faces greet me, everyone's my friend, they pretend, it's so sad, they are not satisfied. Genau das, also die Leute haben Reichtum, aber sie sind nicht zufrieden. Die Leute, das ist, ihr kennt den Film Koyaanisqatsi, der so zeigt, wie sehr der moderne Mensch aus dem Gleichgewicht ist. Und ey, nirgendwo gilt Koyaanis Katsi so sehr wie in Los Angeles. Das ist halt das Ding. Ey. Du lebst in der Wüste, du bist völlig losgelöst. Du bist auch, aber auch nicht zufrieden, du bist nicht satisfied, weil du eben nicht im Gleichgewicht lebst, sondern es geht immer getrieben von diesem Pionierdenken, weiter, noch mehr, Fortschritte. Gibt's so, oder hier, das ist auch schön so, flashing cars and money, funny faces, ego magnified, Geld, Reichtum, Autos, ja, ein riesen aufgeblasenes Ego. Alle sind immer gut drauf. Alle lächeln immer. Alle haben funny faces. Hey, hier ist California, hier ist Golden State, hier ist easy living. Aber dahinter eben, Schein und Sein, dahinter tut sich eine ganz andere Welt auf. Ja, und ich frage mich halt immer, woran das liegt. So. Aber ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen bei der Geschichte von L.A. Und ich frage mich eben, ob es auch dieser Pioniergeist halt ist, der diese ganze amerikanische Geschichte durchzieht, dieses Suchen nach einem besseren Ort, diese Sehnsucht, irgendwo anders ist besser als hier. Aber letztens rennen die Leute immer nur vor sich selbst weg. Sie sind nicht satisfied. Du erreichst nie das Zufrieden. Also immer nur die neue Frontier irgendwie erreichen. Ja? Und tatsächlich ist halt Kalifornien dann das Ende gewesen. Diese Verschiebung von den Amerikanern immer weiter nach Westen. Irgendwann ist halt Schluss. Dann kommst du am Pazifik an. Da ist halt noch Schluss. Das ist das Ziel, so die letzte Frontier. Und vielleicht spielt das eben auch rein in diese Verrücktheit, diese Idee einer Frontier-Stadt, wo du auch überhaupt nur leben kannst, indem du eben auf Fortschritt setzt. Und das ist ja da passiert. Ja. Wie gesagt, der Erdölboom, der hat dann richtig viele Leute auch ins Land gezogen, dorthin gezogen. Aber man ist eben vor dem Problem, wie wollen die Leute da eigentlich leben? Es ist in der Wüste. Da gibt es zwar diesen kleinen Los Angeles-Fluss, der so aus den Bergen kommt, aber das ist viel zu wenig Wasser, um jetzt so eine Riesenmetropole zu speisen. Und naja, man macht es halt dann the American way. Es ist nicht so, dass man dann dorthin geht, wo halt das vielleicht günstiger wäre für eine Stadt, sondern man fängt dann an mit großen Ingenieursleistungen, so im Sinne, im Schweiße deines Angesichts, macht man sich die Erde zu Untertan. Hey, und man holt halt dann das Wasser von irgendwo anders her. Zum Teil von über 300 Kilometer Entfernung, Kalifornien ist groß, da gibt es auch fette Berge, richtig große Berge mit Schnee auch oben. Und dort ist natürlich dann mehr Niederschlag und auch Wasser. Und jetzt macht man halt dort riesengroße Staudammprojekte, hat man dort gemacht und dann Aquädukte gebaut, um dann dieses Wasser von ganzen Flüssen, die man in ihrem natürlichen Lauf gestoppt hat, dieses Wasser muss jetzt alles Los Angeles speisen. Und ja, natürlich, wir können mit der Erde arbeiten und ein Aquädukt zu bauen, sich das Wasser irgendwie zu holen, damit man seine Felder bewässern kann. Das ist nichts Verwegenes oder sowas. Aber hier in Amerika ist es halt so absolut übersteigert, ohne Rücksicht irgendwie auf Natur. Dort werden ganze Flüsse werden halt einfach komplett irgendwie gebremst, gestoppt, umgeleitet. Es ist dieses Mensch über Natur. Es ist nicht so, dass du als Mensch dich anpasst und sagst, ah, okay, hier ist der Fluss und da ist das und das. So wie wir, was weiß ich, letztens haben wir mal im Bereich Landwirtschaft hier über Permakultur gesprochen. Weißt du, diese Idee, ich passe mich der Natur an und den Gegebenheiten im Ort. Nein, das ist hier diese Hybris des Fortschritts. Wir passen die Natur uns an. Wir verändern die Erde so, dass es uns gefällt. Und wenn wir in der Wüste eine Stadt bauen wollen, dann machen wir das. Und dann bauen wir, machen wir einfach riesengroße Dammbauprojekte. Und ein Mann, der sich da besonders verdient gemacht hat, ist ein gewisser Mulholland. Das war so der Oberingenieur. Und ey, ich will das Ding gar nicht wegnehmen. Also rein ingenieursmäßig ist das eine super Leistung gewesen. Und zu einer Zeit, also so um die Jahrhundertwende und in den ersten Jahren danach, haben die das alles gemacht. Und haben natürlich dort große Fortschritte gemacht, auch wie man Dämme baut und so weiter. Das respektiere ich alles. Ja. Ich bin jetzt nicht per se ein Technikfeind, aber es ist halt so abgefahren, wie man einfach dort sich die Natur zu untertan macht. Ja. Und dieser Mulholland, den erwähne ich deshalb, weil der eben an anderer Stelle wiederum auftaucht. Rund um diese ganze Laurel Canyon Hollywood Hills Geschichte, das ist der Mulholland Drive. Und der ist benannt eben nach diesem Dammbauer. Und ich habe ja auch mal noch ein Bild hier am Start, in welchem, sieht man auch mal, wie alt das Ding ist von der ganzen Architektur her. Das ist so 10er, 20er Jahre, so genau weiß ich gar nicht. Man hat da im großen Stil das gemacht. Klotzen, nicht kleckern. Das ist der California-Style, weißt du. Und ab und an ging auch mal was schief. Einer von diesen Dämmen ist gebrochen und hat eine Riesenkatastrophe ausgeübt. Da sind ein paar tausend Leute so gestorben. Wie viele genau, weiß man gar nicht. Aber wenn du jetzt heute in Los Angeles irgendjemand auf der Straße fragen würdest, hey, weißt du noch von dem, jetzt habe ich mir leider nicht mehr gemerkt, wie dieser Damm hieß. Ich weiß selber nicht. Aber ich bin auch kein Angelito. Aber Erinnert sich irgendjemand an diese große Katastrophe, wo dieser Staudamm gebrochen ist und da ein paar tausend Leute gestorben sind? Da erinnert sich keiner mehr, das weiß niemand mehr. Das ist einfach auch da, es gibt keine Erinnerungskultur, es gibt keine Wurzeln. Es spielt keine Rolle. Das ist das Leben ohne Wurzeln. Und da sind halt da mal vor ein paar Jahren welche gestorben. Interessiert keinen. Bei uns wäre vielmehr so auch eine Art Erinnerungskultur, das ist ja unser Ort. Das waren die vorher hier waren. Aber dort ist das eben so losgelöst, ohne Wurzeln. Ne? Und wenn du jetzt heute überhaupt jemanden auf der Straße fragst in Los Angeles, der könnte dir nicht nur sagen, dass es dort diesen riesengroßen Dammbruch mal gegeben hat. Das weiß kein Mensch, wird nicht daran erinnert, nichts. Die Leute wissen auch gar nicht, woher das Wasser kommt. Wenn du jetzt fragst, hey, das Wasser, was du hier trinkst, du lebst eigentlich mitten in der Wüste. Wovon lebst du eigentlich? Dann könnten die da auch keine Antwort geben. Ja, aus dem Wasserhahn. Wissen gar nicht, was da eigentlich passiert, weil du lebst so losgelöst, so eben entwurzelt, dass du das gar nicht checkst, eigentlich in welcher Umgebung du bist. Naja, und es ist einfach sozusagen, Los Angeles, Südkalifornien, ist der Inbegriff dieses Fortschrittglaubens. Ja, wir machen uns die Erde zu untertan. Und der ewige Fortschritt löst alle Probleme. Und wenn da mal ein paar Leute sterben, hey, dann sind sie halt Märtyrer des Fortschritts, aber es wird immer besser und so weiter. Und das ist so diese... vielleicht im Kern schon dieser überhebliche Trip, diese große Hybris, die ich heute eben Kalifornisierung nenne, weil dieser Trip eben auf die ganze Welt geht. Hey, wir können alles mit Fortschritt lösen. Heute sind es die großen Tech-Konzerne, die ganzen IT-Konzerne, die genau dieses Weltbild bringen. Wir haben ein Problem, hey, da kommt ein neues Virus, Corona, zack, und was machen wir? Die Wissenschaft, der Fortschritt, wir wissen, was wir da dagegen zu setzen haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es ist sozusagen diese Hybris, die ist nirgendwo so ausgeprägt wie in einer Stadt wie Los Angeles. Mensch über Natur. Und dieses Verhältnis Mensch und Natur ist komplett verloren gegangen. Ja? Und das ist vielleicht eben einer der Gründe, woher das kommt, dass so dieser ganze Craze aus Kalifornien kommt. Zum Beispiel ja auch Transhumanismus. Heute Thema, was viele haben. Aber diese ganzen Ideen, ich weiß, die Ideen, die reichen weiter zurück. Habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Es geht bis ins 19. und 18. Jahrhundert rein. England, Darwinismus und so weiter. Da kommen all diese Sachen auch her. So, aber spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg ist eben Kalifornien das neue Zentrum. Weil viele von diesen Intellektuellen, unter anderem auch die Huxleys, eben nach Kalifornien gewechselt sind und dann dort gelebt haben. Und ich halt so zu dieser Ansicht gerate, dass irgendwas dort in dieser Stadt, in dieser Region ist, was eben wie ein Katalysator wirkt für diese Trips. Ich weiß, das Wort Trip ist immer schwierig. Das ist schon ein englisches Wort, viele verstehen das nicht richtig. Es hat auch immer zu tun mit einem Drogentrip, aber auch das spielt da hier eine Rolle. Auch dieser Umgang mit psychoaktiven Substanzen ist auch in Kalifornien, ist auch dort Pionier gewesen. Wenn ich jetzt sage, die sind auf einen Trip, dann vielleicht könnte man es in Deutsch besser ausdrücken, die schieben halt ihren Film. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist halt ein Film, den die schieben. Und dieser Film ist aber so stark, dank Hollywood, dass er halt ganz viele Menschen mitreißt. Das ist es, ja. Und ich glaube, dass dort auch schon die Wurzel zu finden ist, in diesem abgehobenen, sich über die Natur stellenden, dieses Verhältnis, die Natur ausbeuten. Was letzten Endes geht dieser Trip bis zurück, und ich habe es vorher zitiert, bis in die Bibel. Macht euch die Erde zu untertan. Im Schweiße deines Angesichts. Das kommt natürlich auch dazu. Diese Sachen, wer hat die gebaut? Das waren dann einfach Heerscharen von Arbeitern, von Migranten. In dem Fall dann auch mit dem Eisenbahnbau und Dämmebau. Da waren es vor allem dann Leute aus Asien, chinesische Migranten, die man da geholt hat und die halt wirklich unter ausbeuterischen Bedingungen, das war halt damals auch die Zeit, das war in Europa damals auch nicht sehr viel anders, die halt da diese Arbeit gemacht haben. Ja. Also diese ganzen Sachen sehen wir da schon am Wirken. Ausbeutung, Mensch über Natur, diese sozialen Probleme, die da kommen. Das ist alles, diese Saat dafür ist damals schon gelegt worden. Ja. Und trotzdem frage ich mich, okay, ja, diese Argumente sind schon gut. Ja, dass dort halt dieser Fortschrittsglaube so übersteigert ist als sonst wo. Dieses Vertrauen auch in diese rein materialistische Wissenschaft und Technik und Ingenieurswesen schaffen wir alles. Ohne aber zu den Spirit zu sehen, der halt auch in der Erde ist, der im Land ist. Weil das Land, man ist disconnected vom Land. Man lebt auf der Wüste, checkt's gar nicht. Aber die Frage ist halt, ob's wirklich auch ein Spiritus Loci gibt. Irgendeine Energie, die vielleicht in dem Ort selbst verborgen ist. Die einen so crazy macht. Aber bevor ich da noch reingehe, fällt mir ein, ich habe hier ja noch ein paar interessante Bilder, die ich auch noch mit euch teilen wollte. Wir waren ja, ich habe euch ja gesagt, das ganze Kalifornien oder Südkalifornien, da wo Los Angeles ist, das liegt auf einem riesen Ölfeld. Und hier ist ein Bild davon aus den 20er Jahren oder sowas. Das ist Los Angeles. Das ist, wo heute Leute leben. Ja? Und wir sehen hier überall nur diese Bohrtürme, eine nach dem anderen. Das ist geradezu grotesk, dieses Bild. Und jetzt überleg mal, so dort auf dem Boden baust du dein Haus. Hey, wenn du bei uns, wir leben auch, wir haben auch Industrialisierung hinter sich. Wenn du bei uns ein Grundstück hast, wo vorher nur eine Tankstelle war und du willst danach ein Wohnhaus bauen, dann musst du danach erstmal den Boden austauschen und so weiter, damit der Boden halt sauber ist. Das ist Los Angeles. Glaubt ihr, da hat jemand den Boden ausgetauscht? Nee, das Ding ist platt gemacht und dort sind alles Häuser und Straßen, wo Leute rumfahren. Aber du bist eigentlich wohnst auf so einem industriell abgebauten Ölfeld. Das Krasse ist aber, dass es heute immer noch so ist. Und das wird wirklich überraschen, die Leute, aber es ist tatsächlich so. Es wird heute in Los Angeles, im Stadtgebiet, Erdöl gefördert. Da gibt es heute immer noch ein paar hundert, möglicherweise über 1000 Erdöltürme, so Fördertürme. Mitten in der Stadt. Das könnte man sich bei uns gar nicht vorstellen, aber es ist so. Das ist zum Beispiel so ein Förderturm. Sieht ja gar nicht so aus. Das ist krass. Dieses Gebäude ist nur eine Attrappe. Das ist eine Attrappe und in dem Gebäude drin sind auch keine Fenster, nichts. Das ist nur eine Fassade. So. In dem Gebäude drin ist halt so ein Bohrturm am Arbeiten, so wie wir es so kennen. Weißt du? Und weil das halt natürlich für den modernen Menschen irgendwie komisch erscheint, wenn jetzt hier in deiner Nachbarschaft Erdöl gefordert wird. Wir sind auch alle umweltbewusst, in Kalifornien sowieso, sind alle auch ökologisch aufgeklärt. Da passt es irgendwie nicht recht zusammen. Und dann macht man es einfach schamhaft so. Also Fassade davor gebaut, dahinter wird das Öl gepumpt. Nach außen schaut es ganz anders aus. Schein und Sein. Hier ist es wieder ganz deutlich. Ja. Und manchmal versteckt man es aber gar nicht. Manchmal kann man es tatsächlich ganz offen sehen, wie hier zum Beispiel. Das finde ich auch so ein großartiges Bild. Ich finde, das sagt so viel über Amerika aus. Ich meine, hier vorne ist so der Eingang zu so einem Schnellrestaurant. Und direkt dahinter, das ist ja ein Parkplatz, ist so ein Bohrturm. Und der ist aktiv. Es ist nicht so, dass der da steht wie so zum Andenken als Museum. Nee, der fördert jetzt Öl. Aber da kann ich nur sagen, hey, wow, guten Appetit. Das sind kurze Lieferwege, weißt du. Plastic Food, Plastic Öl, alles passt hier zusammen. Ne? Das ist Los Angeles. Das ist dieses Schein und Sein. Ne? Die leben auf einer großen, sitzen auf einer einzigen großen Erdölquelle. So. Jo, jetzt widmen wir uns also nochmal dieser Frage. So, gibt es dort ein Spiritus Loci? Ist vielleicht an diesem Ort etwas, etwas, was in der Erde sozusagen schon ist, was da Einfluss nimmt? Und klar, manche Leute werden diesen Gedanken sowieso verwerfen, aber... Also für mich ist es keine Glaubenssache, dass es Kraftorte gibt auf dieser Welt. Ich habe schon mehrere gesehen. Ich habe euch oft erzählt von einigen in Indien, der Berg Arunachala, das sind Kraftorte. Und das ist in der Natur. Das ist nicht, was die Menschen dort machen. Das spielt gar keine Rolle so. Es ist die Natur, ein Kraftort. Und es gibt verschiedene Kraftorte. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Es gibt Orte, die sind geeignet für... Beispielsweise für Heilung, die können dann so solche Prozesse verstärken. Und dann mag es aber wenn man das akzeptiert, dann muss es ja auch welche geben, die vielleicht eher negativ sind. Das ist ja, ich meine, weil die Natur kennt kein Gut und Böse. Aber es muss immer im Gleichgewicht sein. Wenn du irgendwo einen Kraftort identifizierst und sagst, hey, das ist der richtige Ort für Heilung, dann ist es naheliegend, Yin und Yang, dass es auch einen Ort geben muss, der vielleicht eher so dunkle Energien verstärkt oder ein Milieu hat, wo dann eben. Und ich sage bewusst dunkel und nicht böse, weil es hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Aber wo vielleicht eben andere Energien gut wachsen können. Ne? Diese Frage stelle ich mir, ob das nicht auch dort zu finden ist. Ja? Und schauen wir uns mal den Namen an. Kalifornien. Kalifornien. Wo kommt der Name überhaupt her? Man weiß es nicht genau. Es gibt verschiedene Theorien. Manche sagen, es könnte aus der Indianersprache kommen, dort irgendeine Bedeutung haben. Das habe ich auch immer geglaubt. Aber es gibt auch tatsächlich irgendwie ein spanisches literarisches Werk aus dem 16. Jahrhundert, irgendeine so Abenteuergeschichte. Und da kommt wohl auch dieser Terminus California vor, also als irgendein Fantasieland oder sowas. Manche Leute meinen, dass es, das heißt nicht dir California, aber es klingt so ähnlich. Manche meinen, das kommt von dort. Man weiß es nicht genau. Aber jetzt in der Etymologie Es gibt zum einen Fakten, die du wirklich nachprüfen kannst, die man auch als geltend ansehen kann, aber es gibt auch, ganz oft weiß man es nicht. Und wenn man es nicht weiß, ist es aber trotzdem fair, mit Worten auch intuitiv umzugehen. Weil es gibt ja sowas wie Wurzelsprachen, Root Language, einfach eine Phonetik. Also die Sprachen, die sind auch nicht einfach nur aus dem Kopf entstanden, sondern Sprache entfaltet sich über lange Zeiten. Deswegen ist es auf jeden Fall legitim, finde ich, so ein bisschen mit so Worten auch zu spielen. Und hier ist, was ich auch, mein Take auf den Namen Kalifornien. Als erstes höre ich Kali. Kali ist einer der Namen der Göttin. Das ist Indien. Ne? Und Kali ist eher so der destruktive Aspekt der Göttin. Das ist jetzt auch für viele Leute wieder schwierig. Oh, Kali ist doch die mit der Sense und den abgeschnittenen Köpfen. Ja, wenn du es ganzheitlich betrachtest, ist Kali ist Mutter Erde. Und Mutter Erde lebt ständig von Erneuerung. Erneuerung geht aber nur, wenn das Alte verschwindet. Ja, einfach gesagt, die Erde schenkt dir deinen Körper und schenkt dir das Leben, aber irgendwann bist du alt und dann stirbst du auch wieder. Dann nimmt die Erde dein Leben auch wieder, nimmt den Körper, um dadurch dann wieder der nächsten Generation Platz zu schaffen. Deswegen dieser zerstörerische Aspekt, der ist nicht, oh Gott, böse, da müssen wir uns lösen von, sondern das ist halt der Aspekt der Natur, der Vergänglichkeit. Der andere ist wieder der Neuerschaffung. Beides ist dort halt vereint. Aber Kali ist eben sozusagen der destruktive Aspekt, oder man könnte es so sagen. Und Forno, da gibt es das italienische Wort, Forno. Und Forno heißt nichts anderes als Ofen. Das ist der Ofen, wo du halt deine Pizza machst. Also Kali Forno, Kalis Ofen. Zum einen lässt es diese Assoziation aufkommen, hey, es sind halt Badlands, das ist eben Wüste, es ist so heiß, dort verbrennen Dinge, dort. Das ist kein Ort, wo du deine Stadt baust, wo du deinen Tipi hinstellst. Oder ziehst du vielleicht mal durchs Land, aber es ist da, wo du als Mensch nicht hingehörst, in diesen Hochofen. Ja. Man könnte es allerdings auch noch auf einer anderen Ebene sehen, die ist vielleicht auch spannend. Der Kali-Ofen, man könnte es auch sehen als ein, ich glaube, der Begriff ist ein Atanor. Aus der Alchemie kommt das. Ein Schmelzofen. In dem der Alchemist halt gewisse Prozesse anschiebt, die halt Hitze brauchen. Also so eine Art Ofen der Alchemie, der Transformation, wo Dinge in eine andere Form kommen. Diese Art von Kalis Ofen ist auch so ein Bild. Das passt jetzt wieder auch schön rein in unser Ding, halt transformieren. Etwas, was also sozusagen eine Art Katalysator ist. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, der Ort ist böse. Es gibt keine bösen Orte auf der Welt, aber es gibt hell und dunkel. Es gibt unterschiedliche Energien. Und was auch immer du machst, ist es hilfreich, das dem Land anzupassen. So. Ja, wenn du kannst zum Beispiel, ich würde eben keine Stadt oder auch kein Krankenhaus auf ein Erdölfeld draufbauen. Ja, dann brauchst du vielleicht ein anderes Ambiente. So. Aber dort kannst du vielleicht andere Dinge gut machen, vielleicht gewisse alchemistische Sachen. So. Und diesen Gedanken schmeiße ich auch noch rein, weil wir auch beim Thema Goldrausch vorhin waren. Und da möchte ich nur nochmal an eine andere Sendung erinnern, weil diese Fäden spielen alle miteinander eine Rolle, das heißt verknüpft miteinander. Erinnert euch an die Sendung von Charles Delschau, die ich auch hier gemacht habe, oder schaut es nochmal an. Da geht es genau darum, um Flugtechnologie aus dem 19. Jahrhundert, die auf einer Art alchemistischen Technologie, einem alchemistischen Verständnis beruht. Und was sie dringend dazu gebraucht haben, war Gold. Goldrausch, Kalifornien, Sonora am Fuße dieser Goldberge. Dort war diese Charles-Delschau-Geschichte. Also auch das mag hier reinspielen. Ja. Aber hey, Spiritus Loci. Also aus meiner Sicht gibt es eben Orte, oder was auch immer du machst, es gibt den passenden Ort dafür. Und es gibt weniger passende Orte dafür. Und vielleicht ist er das tatsächlich ein Ort, der für solche Dinge eben, ein Ort, der so einen Trip verstärkt. Vielleicht ist das einfach die Natur von dem Ort. So ein Katalysator, der diesen Trip verstärkt. Eben auch so diesen crazy Trip, ja. Nur mal ein Beispiel davon. Auch das habe ich euch schon mal erzählt, aber es ist so, weißt du, so viele Dinge, die habe ich vor ein paar Jahren erzählt, aus dem Augen, aus dem Sinn. Aber es sind eigentlich elementare Sachen. So. Ich erzähle euch jetzt noch mal ganz kurz diese Story von Jack Parsons, was auch einfach so perfekt hier diese Fäden zusammenfügt. Jack Parsons, der war so ein Genie, der war ein Raketenbauer. Der war einer der Pioniere der amerikanischen Raumfahrt und das Geniale bei Jack Parsons war, er hat so diese Antriebssysteme entwickelt. Und das ist, was Raketentechnologie ausmacht. Das ist der Antrieb. Ja, wie viel Antrieb kannst du kreieren? Ne? Raketentriebwerke. Und dieser Jack Parsons, das war der Typ, der in Amerika da das Genie war und der da am meisten gebracht hat. Tatsächlich, dem seine Erfindungen sind dann aufgegangen, eben in diesen JPL, den Jet Propulsion Laboratories in Pasadena, Kalifornien. Dort war der zu Hause. Und manche sagen auch, dieses JPL heißt eigentlich Jack Parsons Laboratories, weil der war der erste Mann, um den ging das. Dem seine Forschung wollte man eben größer machen und dann nutzen. Ne? Gleichzeitig war aber dieser Jack Parsons nicht nur ein Wissenschaftler, sondern gleichzeitig war er auch tief mit dem Okkulten verwoben. Er war ein Okkultist. Er war der Repräsentant von Aleister Crowley für Nordamerika, für den ganzen Kontinent. Er war ein Crowley-Fan, ein Telemit. Und dieser Parsons, der hat in Pasadena gelebt, dort auch so ein Ort, wo überall so die reichen große Mansions und so haben. Und bei ihm, dort, der hat so einen offenen Haushalt gehabt und da gingen halt Okkultisten, halt wirklich die obskursten Gestalten, gingen dort ein und aus. Also auch vor alle möglichen Leute. Und der Jack Parsons hatte dann diese Vision. Und das ist, ich habe das auch in einem größeren Zusammenhang erzählt, die Geschichte. Heute möchte ich es eigentlich nur kurz machen, aber es ist so faszinierend. Aber bei dem ging es auch schon um diese Vision, zu den Sternen zu fliegen, oder letztens in Kontakt zu kommen, vielleicht mit anderen Wesen. Und das zeigt sich in seinem Raketenbauprojekt, aber eben auch in diesen okkulten Dingen. Und der hat dann das sogenannte Babylon-Working durchgeführt. Das ist ein Ritual, was über mehrere Wochen und Monate geht. Ein Ritual im Telemitischen, also ist so diese Lehre von Aleister Crowley. In diesem Geist ist das gekommen. Und die Idee war, ein Moonchild, so als Crowley genannt, zu zeugen. Andere würden sagen, ein Wesen, ein Kind zu zeugen, was nicht menschlich ist, sondern was eben das Bewusstsein und möglicherweise auch die Genetik hat von etwas Nichtmenschlichen. Nenn es Moonchild, manche würden es vielleicht Alien nennen, andere würden es nennen Dämonologie, wie auch immer. Und um dieses und für dieses Ritual haben die sich zurückgezogen in die Mojave-Wüste. Ja, und das ist halt auch so, die Mojave-Wüste ist vielleicht der richtige Ort für so ein Ritual. Das ist die Frage, die ich stelle, eben um den Spiritus Loci. Solche Rituale kannst du nicht überall machen. Sondern natürlich musst du eh da hingehen, wo keine Leute sind, deswegen bietet sich eine Wüste an. Aber die Frage ist, gerade bei so magischen Ritualen, du musst es am richtigen Zeitpunkt machen, du musst echt mit den Zeitfenstern gehen, Sterne, Jahreszeiten, all diese Dinge, aber du musst auch den richtigen Ort haben. Zeit und Ort spielen eine entscheidende Rolle. Und hier dieses Ritual, was die da gemacht haben, das war der Jack Parsons zusammen mit seinem Kumpel damals, ein gewisser L. Ron Hubbard. Ja, es ist genau der L. Ron Hubbard, der später Scientology gegründet hat, diesen Kult. Der natürlich auch in Los Angeles zu Hause ist. Und auch das gehört hier in diese Story rein. Auch das ist Californication, einer von diesen schrägen Kulte so. Und damals gab es aber Scientology nicht und haben die das Babylon-Working gemacht. Mit Sex-Magic, also mit gewissen sexuellen Ritualen, eben diesen Versuch, diese Energie hochzuziehen, um sozusagen die Grenze von uns zu was, das bleibt dann überlassen, die Grenze zu irgendwelchen Alien-Geschichten oder zu irgendwelchen Dämonen, feinstofflich, wie auch immer, diese Grenze aufzureißen, indem man so diese Energie, die sexuelle Energie anreichert und dann diesen Cut macht, damit das reinkommen kann. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Babylon, der Name, der kommt auch aus dieser Thelema-Lehre und bezieht sich da so ein bisschen auf die große Hure Babylon, also auch diese alttestamentarischen Geschichten. Aber hey, Babylon, das hat auch einen orientalischen Wortstamm. Und ein Bab ist ein Tor. Ja, wenn du jetzt in Marokko bist oder irgendeinem Arabischen, das Bab al-Son, das ist halt ein Stadttor. Das Bab al-Lon, al-Lon, das ist also so Wurzelbegriffe. Es ist ein Tor sozusagen, was aufgerissen werden soll. Das war die Idee. Und für dieses Ritual sind die halt in die Mojave-Wüste gegangen. Und da frage ich mich auch, weißt du, vielleicht ist das eben der richtige Ort dafür. Mojave-Wüste, da sind auch in den 60er Jahren, hey, da sind viele aus der Hippie-Szene, zum Teil auch prominente Leute, wie zum Beispiel ein anderer Parsons, der mit dem nichts zu tun hat, Graham Parsons, zumindest in der Musikszene, der mit seinem Kumpel hier Keith Richards von den Rolling Stones, die sind dort in die Mojave-Wüste gefahren zu einem Ort, das ist der Joshua Tree National Park, so ein kleines Gebiet wieder innerhalb der Mojave-Wüste. Und die sind dorthin gefahren, um UFOs zu schauen. Etwas, was man dort regelmäßig machen konnte, was auch immer die dann beobachtet haben, Lichtphänomene, keine Ahnung. Was ich damit sagen will, es ist ein besonderer Ort. Leute wie Charles Manson haben das auch hervorgehoben. Und er hört auch nicht an der kalifornischen Staatsgrenze aus. auf. Man könnte so den ganzen Südwesten dort reinnehmen, auch Nevada, da ist dann Death Valley, wo der Name schon Programm ist, so ein ganz seltsamer Ort. Da ist dieses Loch, das Charles Manson The Bottomless Pit genannt hat. Das gibt es tatsächlich. Das war den Indianern auch schon verrufen, so eine Stelle, wo so ein Loch ganz tief in die Erde reingeht, wo dann auch schon immer irgendwelche komischen Geschichten waren. All diese Dinge finden sich dort. Und das ist halt auch so eine Frage, die ich halt stelle. Und wie gesagt, ich setze es echt mit so einem Fragezeichen, ob es dort diesen Spiritus Loci gibt, der das alles noch verstärkt, diesen Wahn, der jetzt eben sich so weit verstärkt, dass er von der ganzen Welt, auf die ganze Welt umzuspringen drohte. Es ist wie die Peppers hier gesungen haben. Ja? It's the edge of the world and all of Western civilization. Ja? Das ist. Hier es geht um die ganze westliche um die ganze westliche Zivilisation. Es geht letztens um die ganze Welt. Ja? Diese Californication, die zieht auf die ganze Welt. Und hier haben sie vorhin gesungen: And Alderaan's not far away, it's Californication. Alderaan, ich weiß nicht genau, was die meinen. Das ist ein Popsong, ja? Aber es klingt halt gerade im Zusammenhang mit Space und Final Frontier. Das klingt halt nach Aldebaran. Und da möchte ich nur daran erinnern, eben, auch das habe ich damals, ich glaube, es war alles in der Sendung der UFO-Mythos, habe ich das auch erzählt, was gleichzeitig in Deutschland ablief, wo diese Medien, die Frill-Gesellschaft so am Start hatte, die angeblich mit den Aldebaranern kommuniziert haben und von Aldebaranern dann möglicherweise einen Technologietransfer bekommen haben. Ich erwähne das nur deswegen, was ja die Peppers hier auch bringen mit dem Alderaan und letztens dieses Babylon Working ja nichts anderes war, als eben versuchen, diese Connection aufzureißen. Ob das dann wirklich Aldebaran ist oder nicht, ey, boah, da bin höchst fraglich. Ja. Aber diese Idee auf spiritistische Art und Weise mit Wesenheiten, Bewusstsein aus dem Jenseits in Kontakt zu kommen, auch in der Hoffnung, dort sich einen Technologietransfer zu holen, etwas zu verändern, um dann wieder so getreu diesem Dogma, wir sind Fortschritt, wir machen uns die Erde zu untertan. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich diese Worte fassen soll. Es klingt alles so verrückt, aber das ist das Ding. Das ist dieser crazy Trip. Das ist Californication. Das ist, was von dort kommt. Und wenn man so da die Augen rümpft und sagt, das ist ja verrückt. Ja, man könnte sagen, okay, lass die doch machen. Aber das Ding ist, dass diese Verrücktheiten auf die ganze Welt ausstrahlen und jetzt heute unser modernes Weltbild prägen. Über Hollywood, heute aber noch mehr wahrscheinlich über diese Tech-Konzerne. Diese Tech-Konzerne, die wir alle jeden Tag benutzen, die ihr jetzt benutzt, um mich zu sehen. Hängen wir schon in diesen Tech-Konzern drin? Wir brauchen irgendeine Software. Das ist, um was es hier geht. Der Einfluss von Kalifornien auf unsere Welt ist riesig. Ist riesig. Und ich versuche so aufzuzeigen, und ich weiß nicht genau, ob es wirklich an dem Ort liegt, aber was auch immer, von dort kommen Einflüsse, die nachhaltig uns Menschen in eine Richtung schicken. Und die Richtung halte ich für falsch. Und ich halte es auch für einen Craze, ich halte es für verrückt, eine Verrücktheit, in die uns die alle reinreißen. Ne? Und das ist, um was es hier geht. Ne? Ich habe hier noch einen schönen Songtext, von dem möchte ich euch auch zitieren. Weil es ist wirklich so, dass ganz viele Leute das fühlen. Es ist nicht nur, dass ich das so sage, sondern viele, die nach Kalifornien gekommen sind, fühlen das auch. Auch schon zu früheren Zeiten. Ne? Das ist jetzt ein Song, der ist von 1970 oder so. Von der englischen Band Colosseum. Superband. Aber halt englische Band, Europäer. Und die natürlich auch dann nach Los Angeles kommen, halt Showbusiness. Natürlich kommst du dorthin. So. Und das ist hier, was Chris Farlow ist der Sänger gewesen, was der geschrieben hat. Ich lese mal komplett vor. Der Song heißt Lost Angeles. Lost Angeles. The truth that I sing and the words that I bring are all meant for you. The trees, they are full and the minds, they are bare. Everyone has a car. But they won't travel far. Jeder hat ein Auto, aber die reisen nicht viel. Ja, manche bleiben ihr Leben lang in ihrem Stadtteil, kommen ja mal raus. Ja. Nobody here has the sunshine like I have. Alle haben zwar Sonnenschein, das ist Kalifornien, aber diese innere Sonne, die er hat, das haben die hier alle gar nicht. Sad, sad town. Shanty town. Shanty town of the millionaire. Shanty town ist ein anderes Wort für einen Slum. Das ist der Slum der Millionäre. Diese abgehobene Idee. A man will awaken one morning alone in the big brown grass. A millionaire alone in the burning desert. Das ist genau das. Eines Morgens wirst du aufwachen und findest dich in der Wüste wieder. Du lebst nicht im gelobten Land, du bist mitten in der Wüste. So. Nur die moderne Welt hat das so verdeckt, dass wir eigentlich voll in der Wüste sind. Aber eines Morgens ist das vielleicht Makulatur und du wachst auf und bist wieder in der Wüste. So. A Millionaire Alone in the Burning Desert. Und dann singt er noch so, wie sehr ihn diese Stadt abstößt. I just want to leave and get away from Los Angeles. Earthquakes and smog are driving me out of town. I don't want to be here. I don't want to be around. Take me away, please. Und so. Also dieses, als Europäer, wenn du dort lebst, dann wird es vielleicht noch offensichtlicher, wie verrückt eben dieser Lifestyle ist. Take me away from Los Angeles. Ja, wir könnten es, wie gesagt, wir könnten darüber schmunzeln und es wäre kein großes Thema, wenn Leute können auf dieser Welt verschieden leben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann auch ein Craze leben, warum nicht? Das Problem, warum ich das als Thema sehe, und das ist ein Riesenproblem, ist eben Californication. Es ist die Kalifornisierung dieser Welt. Früher Hollywood und Hollywood immer noch, aber heute sind es auch diese Tech-Konzerne, die letztens diesen Craze uns allen reindrücken, ja. Und wir sollten, gerade als Europäer, sollten wir uns da nicht mitreißen lassen, sondern sollten vielmehr schauen, hey, wir wissen in Europa, wie man Städte baut. Wir wissen, wie man hier lebt. Bei uns, unsere Städte haben jahrtausendalte Geschichten. Überall hier, wenn du in Mitteleuropa rumläufst, ist Kulturland, wo Leute schon vor dir waren. Wir leben mit der Natur. Ich weiß, ja, bei uns ist auch das ein großes Thema, so Ökologismus und so weiter. Auch da, es gibt gar kein richtiges Wort auf Deutsch. Eigentlich ist es Environmentalism, also Umweltschutz als eine politische Agenda. Ich weiß gar nicht, welches Wort man dafür benutzen kann auf Deutsch, aber es kommt halt alles aus Amerika. Aber das kommt eben von den Leuten, die selber komplett die Verbindung verloren haben. Während bei uns, ja, wir haben auch, ich will uns nicht besser reden, als es ist. Ich meine, bei uns sind offensichtlich auch einige Dinge im Argen. Aber so, wenn ich auf unsere Vorfahren schaue, auf unsere Geschichte schaue, ey, das ist halt altes Land hier. Und wir sind schon ganz lange leben wir mit diesem Land. In Amerika lebt man nicht mit dem Land, sondern gegen das Land. Und nirgendwo ist es so verdichtet wie in Kalifornien. Ne? Und zum Schluss jetzt auch nochmal hier was nochmal von den Red Hot Chili Peppers. Weil das trifft es so sehr. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Wollen wir diese Art von Traum überhaupt leben? Ist das wirklich das, wo wir sagen, ja, das wird uns Menschen ins Gleichgewicht bringen? Das ist wirklich eine echte Lebensvision für uns alle, für uns Menschen, für die Natur? Diese Art von Träumen, these kind of dreams, schicken uns nicht in die richtige Richtung, sondern diese Art von Träumen sind eine Kalifornisierung. Und ich habe euch vorher gezeigt, wie jetzt schon in Kalifornien der große Golden State Dream ausgeträumt ist. Aber deswegen sollten wir uns doch davon erst recht irgendwie emanzipieren. Und ja, Kalifornien mit höchstem Respekt. Aber wir sollten nicht diesen Weg mitgehen, weil der Weg führt in die völlig falsche Richtung. It's Californication. Es ist Kalifornisierung. Jo, in diesem Sinne, glaube ich, lasse ich es mal bewenden. Es gibt so viel zu dem Thema, ihr seht schon, ich werde vielleicht auch, weil es auch ein Thema ist, was eben viele andere Themen verbindet. Wie ihr es auch gewohnt seid hier. Wir verknüpfen halt rote Fäden miteinander. Und rund um dieses Kalifornien, da verknüpfen sich ganz viele Fäden. Wir haben noch gar nicht so sehr gesprochen, aber an anderer Stelle habe ich es ja gemacht, über Esalen-Institut und so weiter. Aber was mir entscheidend scheint, von dort werden jetzt so die großen Standards gesetzt. Dort wird der Frame gesetzt, in welche Richtung die Menschheit sich entwickeln soll. Und es ist eine Richtung, die aus Wurzellosigkeit und aus Disharmonie entstanden ist. Und da kann am Ende auch eine Disharmonie rauskommen. Das ist das Zentrum der großen Hybris. Und wie sei es nicht in Kalifornien entstanden? Nein, ich weiß, es ist in Europa entstanden, auch hier bei uns. Und es geht nicht darum, wir sind die Guten, das sind die Blöden. Nein, nein, nein. Es geht nur darum, dass wir uns frei machen von diesem Trip. Was auch immer es ist, was es dort so verstärkt. Ob es in der Erde drin ist, ob es einfach nur diese Tatsache ist, dass du in einer Megacity lebst, die so abgehoben ist. Sei dahingestellt. Für uns ist entscheidend, erkennt, dass Kalifornisierung läuft. Und machen wir uns da frei davon. Wir können schon die guten Dinge annehmen. Hey, cool, wir haben hier gelernt, wie man Dämme baut. Viele schöne Musik gibt es auch. Ich habe kein Problem damit. IT, wunderbar, Internet, eine tolle Erfindung, aber wir sollten nicht alles dort nachrennen, sondern wir sollten erkennen, hey, vieles, was von dort kommt, ist halt echt auch crazy. Ja. Californication, damit komme ich zum Schluss, weil die Zeit auch echt vorangeschritten ist. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, freue mich auch jetzt schon wieder auf eure Kommentare. Ich weiß, es ist eine kontroverse Debatte, die ich hier vielleicht anschiebe, aber hey, das ist genau, was ich eigentlich ganz gerne mache. Weil das ein Thema ist, was viele überhaupt nicht sehen. Viele halt immer noch geblendet sind, wie es auch war. Wow, Kalifornien, the Golden State, was, the American Dream, Freiheit und so weiter. Aber was kommt dort wirklich jetzt? So, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. So long. Ciao.